Hier steht doch schon wieder, dass dein WLAN schon wieder eher 3 von 5 Network ist.
Okay, soll ich nochmal eben neu starten?
Ja, wenn du willst, start gleich nochmal neu, aber lass uns einfach starten. Wie starten wir denn immer?
Kaffee und Konsens. Der queere, sexualpädagogische und ehrliche Podcast. Für alle.
Hallo Devo, na, bist du fit?
Ja, und du?
Ja, ich auch. Ich bin auf jeden Fall happy, dass wir heute nochmal aufnehmen und ich habe die Pause echt gebraucht. Ich finde es voll wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, die wir brauchen und habe aber richtig Bock heute, über unser heutiges Thema zu sprechen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Kaffee und Konsens. Wir haben heute eine wunderbare Gästin bei uns, nämlich Jana Haskamp. Jana ist queere Paar- und Sexualberaterin und wird uns heute ein bisschen von ihrer Arbeit und sich erzählen.
Hi Jana.
Hi.
Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, voll schön, dass das geklappt hat. Hast du einfach Lust, dich am Anfang kurz vorzustellen bei uns und den HörerInnen?
Ja, gerne. Ja, also ich bin Jana, mein Pronomen ist sie und ich arbeite als Sexual- und Paarberaterin und mache auch Sexualpädagogik und arbeite als Bildungsreferentin und ja, ich arbeite einfach viel zu den Themen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, also LSBTQI, Lebensweisen, Sexualität und Diskriminierung. Und in meiner Arbeit als Sexual- und Paarberaterin versuche ich auch einen diskriminierungskritischen, naja, Schwerpunkt oder vielleicht eher eine diskriminierungskritische Perspektive einzunehmen. Meine KlientInnen sind vor allem queere, trans- und nicht-binäre Menschen. Und ich finde das da total wichtig, einfach die Lebensrealitäten und auch Schwierigkeiten oder Problemlagen in den Lebensrealitäten von queeren Personen zu kennen, um eine gute Arbeit leisten zu können oder im Kontakt sozusagen sensibel sein zu können und die Menschen da zu treffen, wo sie sich auch befinden, ohne dass sie viel erklären müssen oder so zum Beispiel.
Magst du so ein bisschen erzählen, wie du arbeitest? Also so jetzt ganz praktisch, hast du einen Praxisraum?
Ja.
Genau, wie finden die Beratungen statt? So ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen?
Ja, gerne. Genau, ich habe einen Praxisraum, den ich immer samstags miete in Berlin-Neukölln. Ich bin auch vor kurzem dahin umgezogen, vorher war ich in Friedrichshain. Und genau, den vermietet auch eine andere queere Person, das finde ich ganz cool. Ja, und dann ist es meistens so, dass die Personen mir oder die möglichen KlientInnen mir eine Mail schreiben oder von mir gehört haben durch Weiterempfehlungen zum Beispiel und mich dann anschreiben und wir dann einen Termin vereinbaren, also erstmal für ein Erstgespräch. Das ist dann auch erstmal so, genau, einfach ein Kennenlernen und sich gegenseitig ja besser einschätzen lernen, um zu gucken, ob man sich eine gemeinsame Zusammenarbeit vorstellen kann. Und genau, wir treffen uns dann da in dem Praxisraum jetzt durch die Pandemie habe ich ab und zu auch online gearbeitet, wobei ich schon sagen muss, dass ich die Präsenzarbeit bevorzuge, auch wenn ich auch Vorteile auf jeden Fall sehe, das online zu machen. Und das ist ja auch eine Frage der Zugang, also Zugänglichkeit. Für manche Menschen ist es auch nicht so möglich, in den Raum zu kommen, gerade weil er auch nicht barrierefrei ist oder nicht rollgerecht ist. Genau. Und wenn wir uns dann da getroffen haben, dann genau, sage ich den Menschen immer, okay, jetzt könnt ihr euch erstmal Zeit nehmen, wenn es zum Beispiel ein Paar ist, könnt ihr euch austauschen, wie ihr euch gefühlt habt und dann könnt ihr einfach mir nochmal eine Mail schreiben, eine Woche oder zwei und wir können einen neuen Termin vereinbaren.
Das heißt, das machst du eigentlich nur samstags quasi?
Im Moment mache ich es nur samstags, weil ich gerade sozusagen den Großteil meiner Lohnarbeit gerade noch so im Bereich Sexualpädagogik Bildungsarbeit sehe, weil ich darüber auch zum Beispiel die Weiterbildung, die ich im Bereich systemische Therapie mache, finanziere und auch eine andere Weiterbildung, die ich jetzt im nächsten Jahr anfangen werde. Und genau, da ist es einfach gerade gut, das Einkommen weiterhin so zu haben. Und ich sehe so meine Zukunft in den nächsten Monaten oder auch im nächsten Jahr darin, mehr Tage in der Praxis zu verbringen, mehr Klientinnen anzunehmen und mehr in dem Bereich zu arbeiten. Genau, gerade ist es einfach so, wie ich es halt gerade so ganz gut organisieren kann.
Ja, das kennen wir ja, auch gut voll. Mit Lohnarbeit ja. noch und so. Und dass man voll. Nicht so richtig die Dinge umsetzen kann, die man gerne umsetzen möchte, voll. Weil da die einem die Miete nicht bezahlen. So.
Übel. Mir ist auch direkt aufgefallen, dass ich es einfach so krass finde, dass in dem Bereich, also wenn du in dem Bereich arbeiten möchtest, dass man einfach so viele, also es wird ständig von Weiterbildung gesprochen, Zusatzausbildungen. Mhm. Mich hat irgendwie letzte Woche eine Person gefragt, wie sie SexualpädagogIn werden kann. Und dann hatte die Person aber noch gar nichts vorher studiert oder noch nichts gelernt quasi. Mhm. Und ich finde es einfach so krass, dass es das nicht einfach so als es gibt einen irgendwie Master oder einen Studienplatz irgendwie an Merseburg, aber es ist einfach so krass in so einem wichtigen Bereich, dass es einfach so teuer ist, das zu machen und so total. Schwierig. Also wenn du jetzt auch, also ich finde es auch ganz spannend, dass du ja nochmal gemeint hast, genau auf diese Lebensrealitäten der KlientInnen eingehen zu können. Und also es ist sowas Sensibles und sowas Wichtiges. Und es ist so schwer, diesen Job machen zu dürfen, also um diese ganzen, eine Profession zu haben, das ist doch krass. Also
Sexualpädagogik zum Beispiel ist ja kein geschützter Begriff. Sexualberatung glaube ich auch nicht. So, das heißt, im Prinzip könnte sich jede Person so nennen und ihr Schild an der Tür schreiben. So. das machen wahrscheinlich die wenigsten so. Aber ich finde schon, dass es auch sinnvoll ist, zumindest in der sexualpädagogischen Weiterbildung, dass man da pädagogische Vorerfahrung hat. Das macht Sinn.
Ja, voll, aber warum kannst du eine Ausbildung oder ein Studium oder irgendwas geben, was halt einfach kein Geld kostet wie andere, wo du vielleicht sogar Geld verdienst wie eine Ausbildung, ne? Und dann halt pädagogische Skills und so Sachen halt dazulernst und nicht so, keine Ahnung, die Weiterbildung kostet so viel Cash, sodass ich danach gar nicht nachdenken könnte, noch systemische Therapie oder so zu machen. Merke aber eigentlich, bräuchte ich das, um ja dann bestimmte Beratungsskills noch zu haben. Das ist doch abstrus. Also
voll. Auf jeden Fall.
Voll abgekommen, erstmal in der Wut. Toll.
Wie immer.
Wie immer, wütend ist immer.
Ja, und da ist ja Merseburg auch ein krasses Alleinstellung. Also die haben einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, du warst auch da, oder? Du warst doch in
Merseburg. Ja, ich habe da auch studiert, ja. Du auch, oder?
Nee, ich nicht. Ich habe mich, glaube ich, viermal beworben.
Ich glaub, Also
nur zweimal, aber...
4 Jahre hintereinander habe ich mich beworben und dann habe ich gedacht, fuck it, ey. Komm, so... Ich hatte schon echt krass viel sexualpädagogische Vorerfahrungen. Ne? Ich habe mich nicht mit 18 nach der Schule, da geht ja eh nicht mit dem Master, aber so und ich, ja, keine Ahnung, das ist schon krass. Also krass, an alle, die das hören, also, die sich dafür interessieren, so, es wird ein harter und steiniger Weg.
Ja, aber lohnt sich. Oh Gott. ja, mich würde aber interessieren, also du hast jetzt eben ja gemeint, dass es voll wichtig ist für dich, dass du da irgendwie sensibel mit den Lebensrealitäten der Person umgehen kannst. Würdest du sagen, dass das in anderen therapeutischen oder Beratungskontexten weniger der Fall ist?
Ja, also das ist eine gute Frage, weil ich selber noch nicht so viele beraterische Kontexte selbst besucht habe sozusagen und ich kenne da eher die Erfahrungen von FreundInnen. Klassischerweise, du hast ja gesagt, du arbeitest auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung, ne, Devo? Und da frage ich mich zum Beispiel, es können ja zum Beispiel nicht-binäre Transpersonen, können ja zum Beispiel auch einen Schwangerschaftsabbruch wollen und da in dem Bereich habe ich mich auch schon mal gefragt, was gibt es da so Sensibilisierungsfortbildungen zum Beispiel zu den Themen oder ist das auch eher was einzelne Personen dann reinbringen? So? Also ich glaube, es gibt gerade, was das Thema Sexualität, Reproduktion, Partnerinnenschaft angeht und alle diese ganzen beraterischen Instanzen, die es in dem Feld gibt. Also es gibt ja auch da viele religiös geprägte zum Beispiel Beratungseinrichtungen, die sind, glaube ich, zum Teil einfach nicht sehr queersensibel oder nicht so fortgebildet oder die einzelnen Personen. Also natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber.
Ja, und ich muss leider sagen, ich arbeite bei einem kleinen Verein, bei einem unabhängigen Verein und wir sind auch nicht parteiisch oder so. Aber auch da ist Queersensibilität ein heikles Thema. Also das ist ein bisschen Kampf gegen Windmühlen. Also ich gehe da auch bald, aber it's a long way to go, so.
Krass. Und sind dann auch viele Leute, also kommen dann einige Leute auch zu dir, die vielleicht vorher negative Erfahrungen gemacht haben und deshalb dann nach einer Beratungsstelle gesucht haben, die explizit das macht?
Das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, dass Leute mir das so explizit gesagt haben. Also sie sagen schon manchmal, ihnen ist das wichtig, eine Person in der Beratung, also als Gegenüber zu haben, die ihre Situationen kennen oder einschätzen kann oder so. Aber von so vorherigen negativen Erfahrungen habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir jetzt nicht so viel darüber sprechen oder so.
Und was sind das so für Personen? Ich glaube, das ist auch ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die das hören und auch mich nicht ausgeschlossen, das interessiert, wer besucht sowas? Wer besucht eine Sexualberatung? Was ist da Thema oder was können da Themen sein? Vielleicht erstmal nur das, vielleicht Paarberatungen danach nochmal benennen. Also es würde mich einfach interessieren.
Ja, also ich muss dazu sagen, mein Schwerpunkt ist jetzt nicht so auf zum Beispiel, was immer gemeinhin als sexuelle Funktionsstörung bezeichnet wird. Ich mag das Wort Funktionsstörung nicht so. Also was, wo es um Sachen geht, wie keinen Orgasmus bekommen zu können oder nicht ejakulieren zu können oder zu früh oder solche Sachen. Das ist so nicht mein Fokus. Mein Fokus liegt eher auf so beziehungsdynamischen Themen und auch in Bezug auf Sexualberatung und auf Einzelpersonen bedeutet das, es geht darum zum Beispiel, wie gehe ich in Kontakt mit anderen Menschen, wie fühle ich mich, wenn ich mich sexuell anderen Menschen nähere, genau, oder wie ist es, wenn ich Leute kennenlerne, wie kann ich mich da öffnen, verletzlich zeigen, auf was für Schwierigkeiten stoße ich da, was für Beziehungserfahrungen habe ich schon gemacht und wie beeinflussen die jetzt auch mein auf andere Menschen zugehen zum Beispiel. Und das sind so eher Themen, ja, wo es weniger, glaube ich, um so körperliche Ursachen oder so körperliche Themen von Sexualität geht. Natürlich auch ab und zu geht es auch darum, gerade wenn es um so, wie fühle ich mich mit meinem Körper, wie einfach fällt es mir, mich zu zeigen oder mich zu öffnen auf eine sexuelle oder körperliche Weise. Genau, aber es geht weniger halt um so, ja, wie ich schon gesagt habe, so Probleme in Bezug auf so Körperlichkeit oder so. Ich wollte schon sagen, mit Anführungsstrichen biologischen Ursachen, wobei es hat auch nicht unbedingt, es hat meistens eigentlich keine biologischen Ursachen.
Aber es kommen schon ausschließlich queere Personen zu dir, oder?
Jein, also es gibt, ja, also das ist mein Schwerpunkt. Jetzt gerade hatte ich gestern tatsächlich, habe ich eine Anfrage von einem heterosexuellen Paar bekommen, wobei die, glaube ich, auch selbst queer sind, aber in einer heterosexuellen Konstellation miteinander. Genau, und sonst habe ich auch schon einzelne Personen da gehabt, die bisher in heterosexuellen Beziehungen waren, aber sich auch eine queere Beziehung vorstellen konnten, aber noch keine Erfahrung darin hatten, sozusagen. Mhm. Ja.
Also auch so Coming-out-Prozesse, die du dann begleitest?
Also das ist immer sowas, dass Menschen kommen immer meistens mit vielen Themen in die Beratung und dann gucken wir so, was ist so gerade, liegt so oben auf, was ist so das Thema, was gerade am wichtigsten ist. Und meistens tatsächlich war es bisher so, dass so das Thema Coming Out oder wie positioniere ich mich, was ist meine Identität, auch da war, aber eher so an dritter, vierter Stelle so in der Rangliste der wichtigen Themen. Und dann sind wir gerade einfach da noch gar nicht so angekommen tatsächlich bei den meisten Menschen.
Spannend. Genau, und bei der Paarberatung, das würde mich auch interessieren. Also sind das, ich finde ja, Paarberatung ist sowas, was super oft, also was, glaube ich, viele Leute auch aus so amerikanischen Serien kennen, finde ich. Also ich habe das, also da ist das so super, oder auch generell Serien, dass das so super oft irgendwie dargestellt wird. Und ich finde, das ist da sowas ganz defizitorientiertes, dargestellt ist. Also es irgendwie, dass es halt so heißt, ja komm, also wenn wir echt eine Paarbeziehung brauchen, ey komm, dann können wir es halt auch einfach gleich lassen. Also es ist so, was so als Defizit ist und mich würde voll dein Blick da drauf interessieren und wir haben, also Debo und ich haben in anderen Folgen ja auch schon darüber gesprochen, wie viel Arbeit in Beziehungen sexuell wie Liebesbeziehungen steckt. Deshalb würde mich mal dein Blick da drauf interessieren und was für Menschen und was für Themen diese Menschen so mitbringen.
Ich kann die Frage tatsächlich auch so ein bisschen aus beiden Perspektiven, glaube ich, beantworten, weil ich selber auch mit meiner Beziehungsperson zur Paarberatung gehe. Ich finde, das ist auch nichts, worüber man ein Geheimnis machen muss, auch nicht, wenn man selbst Paarberatung macht, weil ich so meine Perspektive oder um auf deine Frage zurückzukommen, ist darauf, dass es muss keine große Krise geben, keinen großen Konflikt geben, um sozusagen sich mit einer anderen Person ein Thema in einer Beziehung genauer angucken zu wollen oder eine dritte Person als so, ja, neue Perspektivengeberin dabei zu haben, die mal irgendwie die Perspektiven tauschen oder wechseln lässt oder Anregungen gibt für Kommunikationsmöglichkeiten. Und genau, so ist das, glaube ich, bei den Personen, die zu mir kommen, auch. Also die haben schon teilweise Themen, die ja auch schwerwiegender sind. Es geht auch manchmal darum, verhalten Menschen sich oder meine Partnerin verhält sich manchmal auch grenzüberschreitend vielleicht mir gegenüber und Themen, die gesamtgesellschaftlich eher tabuisiert sind, die auch in Richtung Gewalt gehen, aber wo einfach viele Menschen Erfahrungen mit haben, was aber einfach nicht besprochen wird und wo es immer so dieses Ding kommt von, wenn sich einmal jemand grenzüberschreitend verhält, dann ist die Beziehung vorbei, aber das ist in der Realität meistens nicht so, weil die Beziehung auch noch aus anderen Teilen besteht und dann ist es so wichtig zu gucken, okay, warum führen wir die Beziehung und wir erkennen, dass unser Verhalten oder mein Verhalten auf die oder die Weise schwierig ist, aber wir wollen das verändern und dann braucht es sozusagen, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, dann braucht es manchmal einfach eine dritte Person, die die eben noch eine neue, offene, erstmal nicht wertende oder urteilende Perspektive reinbringt oder einfach zuhört erstmal. Und deswegen würde ich sagen, es kann eben um solche Sachen gehen, es kann aber auch eben um kleinere Sachen gehen und es braucht diese Tabuisierung von Paarberatung als, das ist so der letzte Strohhalm, wenn es gar nicht mehr geht oder so. Ja, das ist schade. Und gleichzeitig ist es ja auch oft so, dass es so für viele Menschen finanziell nicht möglich ist, das in Anspruch zu nehmen, sodass es dann auch häufig erst dann gemacht wird, wenn es keinen anderen Ausweg zu geben scheint. So.
Ja, ich hatte da interessanterweise gestern noch ein Gespräch mit einer Freundin drüber. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja eben nicht so ist, dass es nur sinnvoll ist, wenn die Frage im Raum steht, Trennung ja oder nein und alles quasi schon passiert ist, um da irgendwie das letzte bisschen kitten zu wollen, sondern dass es ja super sinnvoll ist, das schon, weiß nicht, ich will nicht sagen präventiv zu machen, aber es ist immer sinnvoll, sich mit eigener Kommunikation, Beziehungsverhalten auseinanderzusetzen, so auch wenn es gerade kein offensichtlich bestehendes, in Anführungszeichen, Problem gibt. So. Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung auch nur. Ich war auch schon mehrfach bei Paarberatung und ich kenne das auch nur so, dass man da hingeht, weil man denkt, jetzt ist vorbei oder jetzt kommen wir alleine nicht mehr weiter an den Punkt. Und ich habe mir dann aber immer gewünscht, ich hätte das schon viel eher gemacht.
Und ist es denn aber so, dass also Paarberatung ist oder generell die Beratung ist dann nochmal was anderes als Therapie? Weil Therapie kann ja im besten Falle auch von Krankenkassen übernommen werden. Aber jetzt so bei so Beratungssituationen, du hast jetzt eben auch gesagt, leisten können, also da gibt's die Möglichkeit gar nicht.
Ja, das ist so ein bisschen, genau, schwierig. Also in der Regel wird Paar- oder Sexualtherapie sozusagen, und es so bezeichnet wird, nicht von Krankenkassen übernommen. Es gibt dann natürlich die Möglichkeit, wenn eine Person Psychologin ist und ausgebildete Psychotherapeutin und auch zum Beispiel Paartherapie macht, dass es sich dann über die Krankenkasse abrechnen lässt, und es gibt die Möglichkeit, also ich bin ja zum Beispiel auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Manche Menschen haben eine Zusatzversicherung für HeilpraktikerInnen-Leistungen und können dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechnung schreibe, wo ich sage, das ist eine heilpraktische Behandlung, dann kann das eventuell von der Krankenkasse erstattet werden. Ansonsten gibt es die Möglichkeit eigentlich nicht, das sozusagen wie bei einer normalen Psychotherapie über eine Kassenzulassung sozusagen das finanzieren zu lassen, sondern die Personen müssen das selbst finanzieren. Genau, ich habe das ja gerade so geregelt, dass ich so eine Sliding Scale habe, wo ich Menschen entscheiden lassen kann, wie viel Geld sie mir geben. Aber natürlich bin ich gerade auch in der Ausbildung und wenn ich davon mehr sozusagen mich auch selbst finanzieren möchte, dann muss ich vermutlich die Preise etwas anheben und dann aber werde ich immer so einen Soli-Beitrag auch vermutlich haben, wo Menschen auch mit weniger Geld zu mir kommen können.
Und machst du die Erfahrung, dass die Menschen eher mehr Geld geben? Also kann man jetzt nicht so gut vergleichen, aber oft, wenn man sagt, so irgendwie pay what you want, geben Leute ja tendenziell eher mehr Geld, als man vielleicht selber veranschlagen würde. Also
es ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich glaube, es liegt so ein bisschen auch an der beruflichen Situation natürlich von den Menschen. Manche von, die zu mir kommen, sind in der Ausbildung oder studieren und haben weniger Geld oder haben keinen Job. Und manche bezahlen auch gar nichts zum Beispiel. Und das ist für mich gerade auch in Ordnung. Und andere geben einfach auch mehr, als ich vielleicht jetzt erwarte oder nicht erwarte, aber sozusagen angegeben habe in dieser Sliding Scale oder so, weil sie sich das gerade leisten können und so regelt sich, also gleicht sich das so ein bisschen aus, würde ich sagen.
Cool. Ja. Ja. Mir ist da auch direkt eingefallen, dass, es gibt ja auch viele Menschen, die selbst aus beruflichen Gründen keine Therapie machen wollen. Also Ich habe da jetzt Leute im Kopf, die irgendwie zum Beispiel LehrerInnen werden oder auch eine Freundin von mir, die ist Tierärztin und die hat erzählt, also eine Zeit lang hatte die echt viel Stress im Studium und dann habe ich gemeint, ja, dann guck doch mal, ob Therapie irgendwie ein Support für dich sein könnte, auch da, also mach das doch nicht erst, wenn gar nichts mehr geht, so. Und dann meinte sie, dass sie dann bestimmte Versicherungen nicht mehr bekommt, wenn sie arbeitet. Und da dachte ich gerade, vielleicht könnte für Personen, die damit strugglen, könnten ja Beratungskontexte wie das auch eine Option sein, oder?
Ja, das tatsächlich, jetzt wo du das sagst, ich habe da auch noch nie so drüber nachgedacht, aber das stimmt, man kriegt wahrscheinlich dann oder ich habe auch gehört, man kriegt keine Berufsunfähigkeitsversicherung, glaube ich, dann mehr. Ja. Und noch irgendeine andere nicht. Und auch dieses verbeamtet werden als Lehrerin ist ja auch dann, glaube ich, nicht möglich.
Ja, genau.
Psychische Diagnose hat, ja. Ja, deswegen, was du sagst, stimmt, das macht voll Sinn. Also dann könnten Menschen eher Beratungsangebote vermutlich in Anspruch nehmen, weil sie dann keine Diagnose bekommen. Ja,
aber da ist halt auch wieder das Ding, dass das halt nicht finanzierbar ist unter Umständen, vor allem während du im Studium bist. Ne? Also ich kenne tatsächlich einige Personen, die wirklich Angst hatten oder halt aus den Gründen keine Therapie gemacht haben. Und das ist halt mega scheiße so, ne? Also
Wahnsinn, ja.
Krass. Ja, auch keine Ahnung, eine Verbeamtung an die psychische und aber auch körperliche Gesundheit zu knüpfen, ist halt auch super schwierig so. und also stigmatisiert auch und so, ne? Also das, ich meine, auch da können wir jetzt wahrscheinlich auch wieder eine eigene Folge zu machen, ne? Aber das ist irgendwie krass.
Ja. Aber das ist ja einfach auch schon die Basis zu dem, was wir eben gesagt haben, ne? Also Paarberatung oder Sexualberatung oder generell Beratung und Support, erst wenn gar nichts mehr geht halt so, ne? Weil es so negativ oder defizitär irgendwie gesehen wird und Debo, wie heißt das Wort? Wir hatten das letztens erst, wenn was
pathologisiert.
Pathologisiert. Verdammt, dieses Wort vergesse ich jedes Mal. Genau, dass es halt so immer als sowas gesehen wird. Und dann ist es natürlich das Resultat bei mir, dass ich natürlich 5-mal überlege, brauche ich das wirklich? Und das ist ja super schade. Wie alt sind denn die Leute, die da so zu dir kommen? Also wir haben jetzt ja eben auch drüber gesprochen, ab wann Leute sich das vielleicht leisten können, aber der Bedarf ist ja vielleicht auch schon früher oder auch vielleicht sehr lange.
Ja, also ich glaube, die Leute, die gerade zu mir kommen, sind so zwischen 22, 23 und Ende 20, also eher jüngere Menschen. Das liegt natürlich auch zum Teil an meinem Alter. Ich bin 27 und ich sehe das auch so, dass ich sozusagen nicht die richtige oder Sexualberaterin für jede Person bin oder für jedes Paar, sondern dass Menschen sich da jemanden suchen sollten, mit dem sie sich wohlfühlen. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch sozusagen ältere Leute beraten könnte. Aber ich glaube, da ist es schon so, dass da kommen verschiedene Sachen zusammen. Einerseits, weil jungen Menschen dann auch oft so eine Fähigkeit oder Kompetenz abgesprochen wird. Das ist auch ein bisschen adultistisch auf jeden Fall. Andererseits auch, weil ich natürlich einfach andere Lebenserfahrungen mitbringe oder noch nicht die gleiche Lebenserfahrung mitbringe wie ältere Menschen und dann Menschen sich mit jemandem in ihrem Alter oder älter eher wohler fühlen. Das finde ich auch völlig in Ordnung und verständlich. Und gleichzeitig gibt es aber auch manchmal so ein bisschen das Thema oder was ein, zweimal schon thematisiert wurde, auch in Beratungssituationen, dass Menschen das Gefühl haben, naja, wir sind im ähnlichen Alter und macht das irgendwas mit dem professionellen Verhältnis? Also da ist es auf jeden Fall auch meine Aufgabe, da klar auch die Rollen abzustecken und zu sagen, so, das ist der Rahmen und nur weil wir vom Alter her befreundet sein können, heißt es nicht, dass es sich um so ein freundschaftliches Gespräch handelt. das ist nicht so leicht. Ja.
Da geht es auch wahrscheinlich ganz viel auch wieder, wie in fast allen pädagogischen auch Kontexten und auch therapeutischen, um eigene Haltung, ne? Und so.
Total. Voll. Und das ist auch was, wo ich noch reinwachse, wo ich mich auch voll auch in so einem Prozess sehe, in dem ich noch so ankomme erst oder so, wo ich weiß, okay, das sind so bestimmte Sachen, durch die kann ich herstellen, dass es so einen Rahmen gibt, den ich halten kann und wo auch klar ist, da gibt es Grenzen drin, da werden bestimmte Sachen besprochen, aber manche Sachen gehen auch nicht klar, keine Ahnung, ich werde jetzt nicht mit den Leuten irgendwie danach noch ein Eis essen. Nein, keine Ahnung, das ist irgendwie klar. Aber wir werden jetzt nicht, wenn wir uns auf einer Party sehen sollten, zum Beispiel so ein Smalltalk-Gespräch haben oder so, da gehe ich den Leuten dann eher aus dem Weg. Oder sind Fragen, die ich mir auf jeden Fall da stelle, weil natürlich, wenn ich mich in der queeren, queer-feministischen Szene in Berlin oder anderen Städten bewege, werde ich vermutlich irgendwann mal Menschen auch treffen. Das ist mir jetzt bisher noch nicht passiert, aber ich gehe so ein bisschen davon aus. Und genau, dann muss ich, glaube ich, einfach noch einen guten Umgang damit finden.
Ja, und ich glaube aber auch, dass das ja auch den KlientInnen Sicherheit gibt, wie sie sich dann verhalten, ne? Weil die haben ja vielleicht die gleichen Fragen. Oder ja, wissen, ne? Und wenn dann klar ist, so, ich werde nicht Hallo sagen, um auch da Schweigepflicht und datenschutzmäßig, ne, nicht, damit nicht aufkommt, ne, woher kennst du die oder so, keine Ahnung. Und ne, das klar zu machen, hat mir zum Beispiel in therapeutischen Settings auch immer mega geholfen, dass ich weiß, okay, wenn ich eine Therapeutin auf der Straße treffe, ich weiß, wie die damit umgeht, also hilft mir das auch, wie ich damit umgehe. So.
Ja, voll wichtig, ja.
Genau, Debo, wie ist es denn bei dir in Köln? Also gibt es da ähnliche Angebote? Also wenn du in Köln Bock auf eine queere Sexual- oder Paarberatung hättest, wüsstest du, wo du hingehen kannst?
Es gibt ein Beratungszentrum in Köln, das Rubicon zum Beispiel. Die machen so alles rund um queere Themen, die haben so ein paar Gruppen auch, also die haben so Transgruppen, die haben so Regenbogenfamiliengruppen und auch so Kinderspielgruppen von Regenbogeneltern so zum Beispiel, und die bieten aber auch Einzel- und Paarberatung an. Ich weiß aber tatsächlich nicht, in welchem Rahmen, beziehungsweise ich glaube, dass das eher eine kurzweilige Sache ist und dass das nichts ist, wo du langfristig, das ist jetzt meine Vermutung, wo du langfristig, ne, wirklich an deiner Beziehung arbeitest und so, sondern das sind, glaube ich, vor allem auch Krisensituationen, akut Sachen, die du da besprechen kannst und so. Und eben zu unterschiedlichen Themen. Also genau, die machen auch viel zu LGBTQ-Refugees und so. Ist so ein Themenschwerpunkt. Ja, dann wie gesagt, Trans-Sachen, und schwule Männer oder auch so queere Personen im Alter ist auch, glaube ich, ein Schwerpunkt, den die haben, ne, was auch ein Thema ist, was, glaube ich, so oft unter den Tisch fällt, genau wie Sexualität im Alter ja auch. Ja, das finde ich ganz cool, dass es auch da Nischen gibt und Angebote gibt, die diese Sachen auffangen.
Ja, also ist es denn, Jana, ist es denn bei dir so, dass die, die Personen, die zu dir kommen, also wie Debo jetzt gesagt hat in Köln, dass es eher so kurzfristige Sachen sind, so akut, oder auch wirklich so lange Prozesse wie jetzt zum Beispiel so eine, ja, Langzeittherapie oder so?
Ja, also ich würde sagen, es gibt erstmal keinen zeitlichen Rahmen für die Länge der Beratungs- oder der Beratung sozusagen, des Beratungsprozesses. Ich habe zwei Klientinnen, die auch schon so 2 Jahre zu mir kommen. Genau, und ich spreche das auch mit denen so ab, dass die Dauer und der Rhythmus der Sitzungen individuell vereinbart werden kann und wir im Prozess so zwischendurch einfach schauen, okay, wo stehen wir gerade, was haben wir schon geschafft oder wo wollen wir uns hinbewegen einfach, und deswegen ist es nicht so von vorhinein so festgelegt, dass es nur so maximal so und so viele Sitzungen sein dürfen oder so. Das finde ich eigentlich auch, ja, am passendsten so für meine Arbeit, weil ich glaube, dass, genau, also es gibt natürlich auch die Fälle, dass Leute kommen, ja, wir haben dieses konkrete Problem, das wollen wir lösen, und dann, wenn das passiert ist, dann gehen wir auch wieder. Genau, aber so, wie lange das dauert oder nicht, das ist erstmal nicht festgelegt.
Mhm. Ja, ich finde das voll spannend, also wann man wo, wie lange hingeht für so Support. Wir hatten ja auch schon öfter mal überlegt, generell das Thema queerfreundliche, therapeutische oder auch so therapeutische Räume oder auch ÄrztInnenbesuche. Und mir fällt da halt auch immer wieder auf, wo gibt es was, ne? Jetzt im Zuge der Vorbereitungen für die heutige Folge hatte ich so mal gegoogelt, generell queere Sexual- und Paartherapie, und ich wohne ja in Saarbrücken, und als ich das dann eingegeben habe, wurde mir dann eine Seite auch angezeigt von einem Therapeuten in Saarbrücken. Und das ist ein weißer Cis-Dude, der aber dann ein Themenspektrum ist dann, also LSBTI hat er es dann da so stehen, und dann steht dann irgendwie finde ich es ganz sweet gelöst, steht dann, ob ich mich mit dem Thema auskenne. Wenn es bedeutet, dass ich das sein muss, dann nein. Aber er kann professionell mit solchen Themen irgendwie umgehen. Also er hat das versucht, irgendwie so sein Allyship zu zeigen, so einfach nur. Und es war so ein bisschen unangenehm, das zu lesen. Und dann dachte ich halt auch so krass, wie wenig es in manchen Städten vielleicht auch gibt. Also wir haben einen, Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Psychologe oder ein Psychiater ist, aber der ist halt super bekannt, gerade für Personen in der Transition, irgendwie, die dann da hingehen können, wo es auch ganz klar ist, der ist so der Dude in Saarbrücken, der das macht. Und sonst ist es halt echt gar nicht so leicht, da was zu finden, ne? Weil es hat, also ich habe auch ganz viele Jahre schon Therapieerfahrung und ich hatte immer wieder auch Hürden, mich dann zu outen, zum Beispiel in der Therapie. Und ja, es ist irgendwie so krass, dass das auch nicht einfach gegeben ist, wenn man sich denkt, eine Person in so einem professionellen Kontext, also es ist nicht so zugänglich, wie man sich das wünscht. Und wie geht das? Also wie kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich in Saarbrücken hock, wie kann ich sowas finden? Also wie geht das? Wie finde ich da sowas? Das finde ich super schwer. Und du hast jetzt eben auch gesagt, du machst das auch also Online-Angebote, oder?
Ja, genau, das mache ich auf jeden Fall auch. Und so ein bisschen, was mir gerade dazu einfällt, ist, dass manchmal haben so Beratungszentren, ich meine, es gibt auch in Saarbrücken, ich war ja auch schon öfter in Saarbrücken, so ein queeres Zentrum irgendwie von, wie heißt es denn nochmal?
Lesben-Schulenverband.
Vom SVD oder
genau,
so.
Genau, ja.
Ja, und manchmal haben die ja dann auch so TherapeutInnen-Listen mit so sensiblen TherapeutInnen. Mhm. Aber na, dachte ich nur gerade, ob es sowas gibt. Aber ja, du hast voll recht, das ist super schwer zu finden. Und selbst wenn, also, ne, selbst wenn Leute auf den Listen stehen, ist erstmal nicht immer gesagt, dass die Person sich dann auch mit meiner Lebensrealität oder mit meiner Situation so gut auskennt oder dann wirklich auch transsensibel ist. Also da habe ich auch schon von vielen FreundInnen andere Erfahrungen mitbekommen, auch in Berlin zum Beispiel oder so. An sich ist es erstmal nicht so leicht, da Menschen zu finden, finde ich. Mhm. Egal, also nicht egal, wo man wohnt, aber ja, es ist nicht so leicht.
Ja, ja, und ich glaube auch, dass wahrscheinlich viele TherapeutInnen, also so generell diese Haltung haben, ja, es ist egal, wer kommt. Und deshalb wird es auch nicht nochmal explizit benannt. Aber allein da steckt ja schon eine Diskriminierung drin, so, ne, dass dadurch ja auch Diskriminierungserfahrungen unsichtbar gemacht werden, ne, indem ich irgendwie ja diese Haltung habe, ja, ist mir doch egal, so, yeah, love is love, bla bla bla. Das ist mein allermeist gehasstester Satz. Ja, genau, aber ja, krass schwierig einfach. Also auch nicht nur in therapeutischen Settings, auch in medizinischen Settings, auch nochmal ein anderes Thema irgendwie, aber auch da ist echt so ein Kampf auch irgendwie und man muss sich so seine Lücken suchen und es kostet auch so viel Arbeit und Mühe für die betroffenen Personen selber so, ne? Und das sollte ja eben nicht so sein.
Voll. Ja, voll. Gerade in Situationen, in denen man Hilfe braucht oder Unterstützung sich wünscht und dann noch so viel Energie reinstecken zu müssen, die passenden BehandlerInnen zu finden, das ist super, ja, kräftezehrend, glaube ich.
Ja, und dann auch, also ich hatte einmal so ein Kennenlerngespräch in der Therapie und diese Person war halt wirklich, also sehr, es ist ein bisschen oberflächlich, aber es war so ein sehr konservativer Eindruck, den die Person auf mich gemacht hat und dann war ich dann so, ja, und übrigens, und das war wirklich so ganz unangenehm und dann wäre ich auch echt am liebsten gegangen und ich finde, sowas muss einfach vorher abgeklärt sein, dass das vielleicht, also ich weiß nicht, also es war auch schon mal eine Arbeitskollegin von mir, die halt meinte, oh Sonja, eine Klientin von mir hat sich gerade geoutet und braucht Therapie und hat aber super Angst, genau, und da was zu finden, aber es steht ja halt auch eigentlich nirgendwo, also es gibt bei uns so ein Institut für Therapie, wo dann auch TherapeutInnen in Ausbildung sind. Da bin ich zum Beispiel auch und es ist aber so, da gibt's super viel Infos über die und was die machen, aber zum Beispiel könnte es ja vielleicht auch da so als Themenbereich dabei stehen, oder? Also wie kann ich denn als therapeutische oder beratende Einrichtung das besser machen? Wie kann ich das zeigen? Wie kann ich mich da gut verhalten? Diskriminierungssensibel oder so? Habt ihr da Ideen?
Also ich glaube, es braucht auf jeden Fall in der Ausbildung, also in der psychotherapeutischen Ausbildung, Module, Seminare zum Thema queere Lebensweisen, also queere und trans Lebensweisen, weil das ist bisher nicht gegeben. Und ich weiß auch so von Menschen, die Psychotherapeutinnen werden in meinem Umfeld, dass ja, dass es da einfach auch viele veraltete Annahmen gibt, auch die in der Ausbildung teilweise verbreitet werden oder noch weiterhin bestehen oder gefestigt werden, ja. Genau, und sonst braucht es, glaube ich, auch weiterhin einfach Fortbildungen, auch Weiterbildung für diejenigen, die schon im Feld sind. Ja, irgendwelche vorgeschriebenen Fortbildungen oder so. Weiß nicht, dir bewusst denkst du?
Ja, ich Das ist genauso wie auch in, im Lehramtsstudium zum Beispiel Sexualität gar keine Rolle spielt. Glaube ich, ist es auch da so, dass Themen einfach nicht benannt werden und keinen Raum finden und bekommen und nicht die Prio bekommen, die sie eigentlich bekommen sollten. Oder auch Schwangerschaftsabbruch im Medizinstudium, das ist das Gleiche. Die Leute, die Bock drauf haben, die bringen sich das selber bei, die besuchen irgendwie Papaya-Workshops und so.
Was für Workshops?
Papaya-Workshops. Papaya.
Was ist das?
Die werden in Berlin angeboten für Medizinstudierende, die lernen wollen, wie ein Schwangerschaftsabbruch, also eine Absaugung, funktioniert. Und die üben das mit Papayas, weil das ein bisschen ähnlich aufgebaut ist wie der Uterus.
Ach, und spannend.
Ja. Genau, aber da musst du selber hinterher sein, ne? Also das ist kein...
Ja, same in meinem sozialen Arbeitsstudium eigentlich auch, also überall.
Genau, ja, und ich, genau, und die Themen müssen aber einfach besprochen werden.
So. Also ich muss sagen, es ist selbst in der Sexualpädagogik-Weiterbildung so, ne? Also Thema LGBTQIA+, sexuelle Vielfalt oder geschlechtliche Vielfalt ist jetzt da auch nicht gerade... Also es wird halt ein Block angeteasert, ne, aber ja...
Ja, das ist ja auch das, was ich in der Sexpad-Ausbildung immer kritisiere, dass es dieses extra Modul Vielfalt gibt. Und da könnte ich echt drüber kotzen, so, weil ich denke so, naja, zu Vielfalt gehören erstmal auch Cis-Hetero-Menschen, ne? Die sind auch Teil von Vielfalt so. Und was soll das denn bedeuten? Also wieso gibt es da so ein extra Stempel für? Mhm. Wieso denkt man nicht automatisch das schon mit? Ja, und so ist es natürlich auch in BeraterInnen-Ausbildungen, keine Ahnung, systemischen Sachen oder auch therapeutischen Sachen, dass es da nicht explizite Infos, Fortbildungen gibt zu, wie gehe ich mit nicht-binären Trans-Personen um, was brauchen die vielleicht von mir, keine Ahnung. So.
Also vielleicht können wir da auch nochmal gucken, dass wir mal im Anschluss diese TherapeutInnen-Liste vielleicht auch mal raussuchen, vielleicht auch mal teilen über unser Profil. Und ich finde vielleicht auch so also ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das seht, ich finde, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit ist, gerade in so Instituten oder bei so Instituten zu suchen, wo TherapeutInnen in Ausbildung sind. Weil ich das Gefühl habe, dass da zum Beispiel, das ist auch vielleicht ein Vorurteil, dass viele jüngere Leute sind, die gerade jetzt diese Ausbildung machen. Und jetzt sind vielleicht auch nochmal andere Themen aktueller als bei einer Ausbildung von einer Person, die vor, keine Ahnung wie viele Jahren gemacht hat. Also das wurde mir damals auch so gesagt, dass es halt hieß, okay, die Leute haben immer so aktuelle Themen halt auch gerade im Kopf und sind sich noch am Weiterentwickeln, weil sie halt in der Psychotherapieausbildung sind. Und vielleicht kann das auch für Leute, die überlegen, sowas zu machen oder auch eine Beratung zu gehen, irgendwie ganz nice sein, zu wissen, okay, es gibt die Möglichkeit, bei TherapeutInnen in Ausbildung zu sein und die sind vielleicht mehr am Zahn der Zeit.
Ich kann mir vorstellen, dass so ganz viele Personen, haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen, dass Paarberatung sowas sehr defizitorientiertes an sich hat. So, ne? Da geht man hin, wenn sonst nichts mehr geht. So. Oder auch, glaube ich, so ein Vorurteil ist, wir schaffen das alleine so. Und ne, da sowas, so Schwäche bezogen zu denken, das ist was, also man ist kein gutes Paar, wenn man das macht oder so, glaube ich, ist auch so ein Ding. Und was würdest du aber denn sagen, sind Themen oder Punkte oder auch Emotionen, Gefühle, wann ist es denn sinnvoll, sich Unterstützung zu suchen? Also was würdest du den Menschen raten, die vielleicht schon ein, zwei Mal darüber nachgedacht haben, aber noch nicht so dabei sind, das wirklich zu machen?
Ja, also ich glaube, es gibt jetzt sozusagen nicht den einen richtigen Zeitpunkt, wo man das in Anspruch nehmen sollte, sondern es gibt viele verschiedene Phasen oder Punkte in Beziehungen, in denen das sinnvoll sein kann. Also gerade am Anfang ist es ja so, dass, also ich meine, gerade so in dieser Verliebtheitsphase sind Menschen ja häufig eher noch so in dieser, schweben noch so ein bisschen auf Wolke 7 und irgendwann stellt sich aber so ein bisschen mehr und mehr der Alltag ein und häufig ergeben sich dann so in Beziehungen oder und Partnerinnenschaften so die ersten Probleme, aber auch schon vorher, gerade wenn es uns um das Thema Sexualität geht und darüber zu sprechen, welche Bedürfnisse haben wir da oder auch die Frage zu stellen, was für eine Art von Beziehung führen wir eigentlich? Also zum einen natürlich ist es irgendwie eine monogame Beziehung, polyamoröse Beziehung, offene Beziehung. Welche Formen wollen wir da für uns finden? Es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass sich Menschen überhaupt über diese Frage austauschen, sondern das ist ja auch was, was es eher in so bestimmten politisierteren, nicht unbedingt, aber feministischeren, queeren Kreisen, zumindest ist es mein Eindruck, häufiger thematisiert wird, expliziter thematisiert wird, ausführlicher darüber gesprochen wird, naja. Und dann gibt es, glaube ich, verschiedene andere Punkte in Beziehungen, in denen Paarberatung so hilfreich oder unterstützend sein kann. Genau, weil ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, in welchen Phasen Menschen sich befinden. Gerade in dieser Paar- und Sexualtherapie-Theorie spricht man ja auch immer von so Schwellensituationen in Beziehungen. Also Schwellensituationen sind so Situationen, in denen so das Paar mit einer dritten oder auch vierten, je nachdem wie viele Personen auch in dem Paar sind oder dazugehören, Sache so konfrontiert werden. Also zum Beispiel ein Umzug, neuer Job, das Ende des Studiums, ein Baby wird geboren, ein Tod eines Angehörigen einer befreundeten Person und so weiter. Und all das sind Phasen, in denen diese Paardynamik sich häufig sozusagen die sich so geformt hat, also meistens verfestigen sich ja auch so Rollen innerhalb von Beziehungen und die werden dann meistens so ein bisschen aufgelockert durch diese Verschiebung, durch diese Veränderung und dann müssen sich oder dann häufig finden sich dann so ein bisschen die Rollen neu oder kommen so Brüche auf und damit entstehen dann auch häufig so Konflikte, weil diese verfestigten Rollen entweder sowieso schon lange so ein bisschen für Probleme gesorgt haben oder auch wenn Menschen denken, jetzt kann ich endlich mal was anderes machen, jetzt will ich es auch mal anders machen und dann ist die andere Person aber so, du hast doch immer das gemacht, warum willst du jetzt auf einmal jemand anderes sein oder warum willst du jetzt eher andere Dinge in einer Beziehung von mir erwarten oder so. genau, also es gibt sehr viele verschiedene, glaube ich, Phasen, in denen das sinnvoll sein kann. Ja.
Und es ist ja auch aber generell, so merke ich auch so, sinnvoll, sich auch regelmäßig abzudaten, so wo stehen wir gerade, ne? Also auch jetzt, ohne jetzt vielleicht eine neutrale Person, sondern das kann ja auch so sinnvoll sein, dass man miteinander irgendwie ins Gespräch geht und guckt so, bist du gerade zufrieden mit all dem, was so ist oder wünschst du dir was anderes oder keine Ahnung, haben wir genug Sex für dich aktuell oder so, ne? Also solche Sachen sind ja Themen, also wenn man das kann natürlich, das können vielleicht auch nicht alle unbedingt miteinander sprechen, weil sie es vielleicht nicht gelernt haben oder so, oder weil es vielleicht auch nicht als wichtig erachtet wird oder so, aber allein das, sich da regelmäßig irgendwie auf Stand zu bringen und sich abzudaten und nachzufragen, so, hey, ist gerade für dich irgendwie so, wie wir unsere Beziehung führen, okay? Oder, ja, hast du irgendwie was du gern ändern würdest oder nervt dich gerade irgendwie krass was, ne? So. Finde ich irgendwie auch super wichtig. Aber ja, das muss man natürlich auch erstmal vielleicht unbedingt lernen, ne? wie das ablaufen kann. Ja.
Sind das denn auch zum Beispiel dann Themen, also dass, wie wir auch in der letzten Folge nochmal das hatten, Bedürfnisse kommunizieren, Bedürfnisse wahrnehmen und dann vielleicht merken, dass die verschieden sind oder unsicher sein, ob sie verschieden sind. Sind das dann Themen, bei denen du weiterhelfen kannst oder weiterhilfst?
Also ja, ich würde sagen, das Thema Bedürfnisse wahrnehmen, kommunizieren oder beziehungsweise so unterschiedliche Bedürfnisse ist so das Number-One-Thema eigentlich in den therapeutischen oder beraterischen Beziehungen oder beziehungsweise Sitzungen. Genau, ich würde schon sagen, das ist was, wo ich weiterhelfen kann, weil ich was häufiger das Problem ist auch, dass manche Sachen eben nicht thematisiert sind, sondern dass es so wie so einen unsichtbaren Beziehungsvertrag gibt zum Teil oder so unsichtbare Erwartungen, die nicht thematisiert werden, die dann abgeglichen werden können, wenn eine dritte Person nachfragt, okay, was ist denn das, was du dir da eigentlich wünschst und wie geht es dir damit? Glaubst du, wie das für die andere Person ist, wenn du dir das wünschst oder ja, und was macht ihr jetzt damit, wenn ihr merkt, naja, das ist irgendwie verschieden, wie wollt ihr damit umgehen? Okay, was könnte dann erster Schritt sein? Wo befindet ihr euch da gerade? Wie zufrieden seid ihr mit der Situation? Was müsste passieren, damit ihr zufriedener werdet? Was müsste für dich passieren? Was müsste für dich passieren? Okay, ist das was ihr euch vorstellen könnt oder nicht? Was wäre eine andere Möglichkeit? Genau, also ich glaube, das ist was ganz zentral ist, was eben auch was ist, was wir alle durch das Aufwachsen in der Gesellschaft, in der wir leben, teilweise einfach verlernt haben oder auch uns abtrainiert haben, unsere Bedürfnisse so zu spüren und zu kommunizieren und weil das verschiedene Sachen von uns verlangen, der Arbeitsmarkt und so weiter. Und genau, das ist, glaube ich, ja, auf jeden Fall was, was in beraterischen Kontexten gut besprochen werden kann.
Kommen denn, also wenn es dann so um Paarthemen geht oder Liebesbeziehungen, Paarbeziehungen, Themen, kann ja dann zum Beispiel auch eine Einzelperson aus dieser Paarkonstellation kommen, oder? Und dann könnt ihr quasi besprechen, wie die eine Person ihre Bedürfnisse vielleicht in die Beziehung tragen kann, wenn ich es richtig verstehe, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall was ich manchmal mache mit Menschen, dass ich das Gefühl habe, oder so diese Partnerinschaft ist eigentlich so ein zentrales Thema hier in der Beratung und ich teile das aber, oder ich bespreche das nur mit einer Person davon. Genau, und dann ist natürlich der Fokus irgendwie auf der Person und auf deren Bedürfnisse und weniger darauf, was das wünscht sich jetzt die andere Person oder ist das jetzt immer so da integrierbar oder möglich. Mhm. Genau, aber das ist auf jeden Fall was auch möglich ist, und weil es gerade ja auch oft darum geht, erstmal, also man nimmt ja immer die Person, die einem vor einem sitzt, sozusagen in den Fokus und versucht, die darin zu stärken, das für sich zu tun, damit es ihr gut geht. Und ob das dann mit der Beziehung kompatibel ist oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist sozusagen ja nicht mein Anliegen oder mein Auftrag.
Mhm. Weil ich finde das so wichtig und so gut, weil es halt einfach auch oft eine Person gibt, zum Beispiel dann in einer Beziehungskonstellation, die halt leidet, weil sie vielleicht nicht als betroffene Person, aber doch, wenn es der anderen vielleicht nicht gut geht, die Person gerade so ihr Thema hat und dann die andere Person vielleicht so hinten runterfällt, und dann ist es ja oft so, so schwer, also wie wir auch in dieser Bedürfnisse-Situation in der letzten Folge schon thematisiert haben, dass es ja, also Bedürfnisse zu spüren, ist ja erstmal so, nee, das will ich nicht, weil dann kannst du vielleicht spüren, dass das Bedürfnis nicht befriedigt wird, was dann aber zur Folge hätte, dass du was daran ändern musst. Und dann ist es halt ja teilweise lieber, einfach gar nichts zu spüren, weil dann werde ich auch nicht quasi aufgeweckt, um dann halt potenziell vielleicht was ändern zu müssen. Und ich finde es voll schön, dass es da dann halt wirklich auch so einen Support gibt, und finde es auch voll wichtig, dass auch zum Beispiel beim Anyway in Köln oder beziehungsweise beim SVLS in Mülheim, dass es da halt zum Beispiel auch, also ich habe da mal gearbeitet, und dass es da halt dann auch die Möglichkeit gab zu wissen, okay, ich kann halt auch dahin gehen und ich muss nicht einfach Friends fragen, die vielleicht aber gar keinen Plan davon haben, weil sie das ja selber nicht erleben. So, das finde ich voll gut und voll schön. Jana, gibt es denn generell auch so Erlebnisse, die du dann mit heimnimmst oder die dich besonders berühren?
Ja, also auf jeden Fall. Oder die Arbeit ist auf jeden Fall eine Form der Arbeit, wo man nicht unberührt rausgeht. Auch wenn ich das irgendwie so als meinen Job ansehe, ist es trotzdem so, dass mich natürlich die Geschichten oder die Erfahrungen der Menschen emotional nicht kalt lassen. Und ich würde gar nicht sagen, dass es so eine konkrete Situation gab, sondern es sind eher so die kleinen Situationen, in denen auch so Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen KlientInnen, also wo ich so merke, das sind so Lebenserfahrungen, die viele Menschen teilen, oder Erfahrungen, wo viele Menschen so dran zu knabbern haben, Schwierigkeiten in Beziehungen, aber auch einfach ein Mensch zu sein. Und also so Themen wie Co-Abhängigkeit zum Beispiel, Themen wie, genau, Beziehungsgewalt, was ich vorhin schon mal angebracht hatte, das ist ja auch was, wozu ich so auch so ein bisschen über die Paarberatung hinaus zu arbeite, also vor allem in queeren Beziehungen, und genau, aber auch so Erfahrungen von Konflikte, die überwunden werden können, oder dass es nach schwierigen Phasen auch Phasen kommen können, in denen sich Sachen auch leicht anfühlen können in Beziehungen, und das ist so ein Veränderung möglich ist oder so. Und das ist auch was, wo ich irgendwie immer versuche reinzugehen, die Haltung zu haben, eine Veränderung ist möglich und ein Zustand kann sich gerade sehr unveränderbar anfühlen, ist aber in der Regel temporär, und Schmerz ist auch in der Regel temporär. Und das, das ist irgendwie was ich da so mitnehme, was mir auch an der Arbeit irgendwie gefällt. Ja.
Voll gut. Ja, es sind halt krass emotionale Themen auch, ne? Also ich finde es auch legitim, dass es einen selbst ja nicht unberührt lässt, nur weil es ein Job ist, sondern im Gegenteil, Ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch dann gut auf sich guckt und guckt, wie kann ich trotzdem meine professionelle Haltung bewahren, beziehungsweise was macht das auch mit mir? Manchmal überträgt sich sowas ja vielleicht auch auf eigene Beziehungen oder man hat vielleicht gerade eigene Themen und arbeitet dann aber quasi, also dann ist man in der Arbeit und hat aber eigentlich gerade auch private Themen und es geht so ein bisschen auch ineinander über, das merke ich manchmal so, ne? Also das ist, finde ich, in so Themen wie Sexualberatung, Paarberatung, Sexualpädagogik, ist das ganz so sensibel, weil es auch immer irgendwo einen selber auch betrifft, so. Und man auch immer eigene Themen da hat oder die vielleicht mit reinbringt oder gerade aktuell sind.
Auf jeden Fall.
Und auch da kann es ja voll wichtig sein für Personen, sich, also jetzt generell, sich dann Beratung und Support zu suchen. Ne? Also auch so das Thema mit dem Leben und der Gesellschaft umzugehen. Also gerade für queere Personen, so oute ich mich auf meiner Arbeit oder und ich finde, auch das können Themen sein für so eine Sache. Es gibt ja so viele Themen, ne? Also ich finde es auf jeden Fall richtig gut und voll wertvoll zu wissen, dass du und dass Menschen mit deinem Job oder mit solchen Themen beratend und supportend irgendwie da sind. So. Ja, so voll der Schlüssel irgendwie auch das zu wissen, finde ich.
Wie kann man dich denn erreichen, Jana, wenn jetzt so jemand uns zugehört hat und denkt so, boah, cool, das könnte irgendwie für mich passend sein?
ja, also auf meiner Website janahaskamp.de, also einfach mein Name, findet man meine Mailadresse. Und es gibt auch eine Telefonnummer, die man anrufen kann und auf die Mailbox sprechen kann. Genau, aber idealerweise eigentlich per Mail und genau, anfrage@janahaskamp.de.
Wir schreiben das auch nochmal rein.
Ja, genau. Also ich freue mich immer über jede Anfrage und ich wollte sowieso jetzt in den nächsten Monaten nochmal mehr Werbung machen, weil ich so ein paar KlientInnen sind jetzt so am Ende der Beratung und ich habe Plätze frei sozusagen für neue Menschen. Genau, deswegen freue ich mich voll, wenn mehr Menschen Interesse haben.
Voll schön. Und würdest du, also hast du noch irgendwie so abschließend auch vielleicht so ein paar Worte oder ein paar supportende Sachen für Leute, die vielleicht sich überlegen, brauche ich das? Oder die halt vielleicht gerade strugglen und so am Hin und Her überlegen sind. Also gibt es da noch was du denen somit auf den Weg geben wollen würdest?
Ja, also ich würde sagen, das ist ja eigentlich ein krasser Luxus, sich das leisten zu können, dass eine Person mir oder dir sozusagen 100% aufmerksam zuhört, ohne dich zu bewerten, dich zu verurteilen. Es ist irgendwie auch eine Form von Selbstfürsorge, Beratung in Anspruch zu nehmen. Und genau, dadurch ist es nicht für alle Menschen zugänglich. Aber wenn ich dazu die Möglichkeit habe, das zu machen, würde ich sagen, mach es auf jeden Fall. Und genau, guck einfach, dass du da Menschen findest, die mit denen du dich wohlfühlst und bei denen du dich auch öffnen kannst. Und ich glaube, wirst du dann auch ganz schnell schon merken, ob das geht oder nicht. Und genau, im Idealfall begegnet dir die Person eng wertschätzend und offen und du gehst mit einer sozusagen positiven Beziehungserfahrung daraus. Und ich glaube, das ist ganz viel wert, weil eben ja diese beraterische, therapeutische Beziehung ist ja eigentlich das, was so in Anführungsstrichen heilend an Beratung oder an Therapie ist. Mhm. Und ja, das ist ja wertvoll und kann, glaube ich, bereichernd sein.
Ja. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute da warst. Fand es super spannend, von deiner Arbeit zu hören und bin richtig angefixt jetzt auch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Voll schön. Ich freue mich auch sehr und bin froh, dass das geklappt hat und finde es auch nochmal so schön zu sehen, dass jetzt, also für mich war sowohl das Gespräch mit Alexander Hane zum Beispiel als Sexological Bodyworker, als auch jetzt das Gespräch mit dir sowas, was ich vorher ja vielleicht mal irgendwo gesehen und gehört habe, aber so wirklich da in Austausch zu sein und zu peilen, dass das was ist, was zum Beispiel mir auch was bringen kann, voll schön, weil ich halt einfach denke, dass viele Leute den Zugang gar nicht haben, beziehungsweise das Wissen, dass es das so gibt, also dass es die Möglichkeit gibt, sich da Support zu suchen oder Support zu bekommen. Und das finde ich voll bereichernd und freue mich sehr, dass wir hier den Rahmen schaffen. Ich bin ein bisschen stolz auch.
Genau, wir verlinken euch Janas Internetseite auch nochmal und freuen uns wie immer über Feedback. Schreibt uns gerne auf Instagram unter Kaffee und Konsens Podcast und ansonsten bis nächsten Monat.
Genau, habt einen schönen Tag.
Dankeschön, bis dann.